Lied, das schon sehr, sehr gut den Inhalt der Bibelstelle wiedergibt. Aber zuerst muss ich euch mal herzlich Dankeschön sagen. Ihr habt für mich gebetet, als es mir gesundheitlich ziemlich schlecht ging. Und ich durfte für Geschwister von euch beten, als es ihnen gesundheitlich und auch innerlich und manches Mal ja auch in unserer Seele nicht gut ging. Und dafür herzlichen Dank und das Wort. Dass ich diesen wundervollen Psalm, dass ich glaube, dass ich nicht mit Vater unser da war. Das hatte mich sehr, sehr erstaunt, als ich mal im Gefängnis einen Sterbenden begleiten durfte und der den Psalm 23 in Arabisch konnte, obwohl sein Vater muslimischer Geistlicher war. Ja, es ist schon aufregend, wie weltumspannend gerade viele, viele Stellen der Bibel sind. Auch dieser Psalm 139, ihr habt ihn gerade gesungen und ihr habt ihn in wundervoller Weise gesungen, habt beschrieben, was David erlebt hat und was wir erleben. Du, Herr, erforschst mich und kennst mich. Und das klingt auf den ersten Augenblick gar nicht besonders gut. Ich hab's nicht so gerne, wenn Leute mich kennen. Warte, Freundchen, dich kenne ich, hat schon die Sonntagsschultante gesagt. Und das war nicht besonders nett. Und das war die gleiche, die gesagt hat, wenn du nicht geboren wärst, hätten wir keine kranke Predigersfrau. Denn bei meiner Geburt wurde meine Mutter MS-krank. Und als Kind hat man unter solchen dummen Sprüchen schon gelitten. Und jetzt heißt es hier, du erforschst mich. Oder das alte Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Oh, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und nun ist es sehr schön, dass dieses Erforschen ein Ausdruck der Liebe ist. Wie Mama und Papa sich um Kinder kümmern und forschen, wie weit sie schon sind und sich jedes Mal freuen, wenn es ein bisschen weiter gegangen ist. Wenn wir nicht stehen geblieben sind, auch in unserer geistlichen Entwicklung. Bei David ist das Menschliche und das Geistliche sehr, sehr eng verbunden. Er hat zeitlebens unter seiner Schuld gelitten. Aber er wusste auch, dass Gott ihm vergeben hat. Und in Jesus Christus, meine Lieben, haben wir diese wundervolle Botschaft der Vergebung. Ach, wie froh bin ich, dass wir den Menschen die Gewissheit des Heils verkündigen dürfen. Und dass wir es immer wieder erleben, was durchträgt, ist dieses alte Lied sicher in Jesu Armen. Hier ist unsere geistliche Sicherheit, hier ist unsere Geborgenheit. Davon wusste David nur in der Abschattung. Davon hatte er nur ganz wenig Ahnung, aber er kannte diesen Gott, der mich kennt. In jeder Position, ich sitze oder ich stehe, ich weiß, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Jetzt müssen wir doch ehrlich sein. Manchmal verstehen wir uns doch selber nicht. Manchmal begreifen wir uns doch gar nicht. Denn wir alle machen doch manchmal Dinge, die wir gar nicht wollen. Und wir wissen es noch. Ich musste mal wegen der Krankheit meiner Mutter ins Kinderheim. Und eine ganz liebe Schwester hat gewusst, dass ich immer Hunger habe. Und dann holte sie mich, es war die Küchenschwester Johanna, und gab mir einen Apfel. Und sagte, Dankmar, den musst du aber hier essen, denn ich habe nur einen und den sollen die anderen Kinder nicht sehen. Und was macht der kleine Dankmar, noch nicht in der Schule? Er marschiert mit dem Apfel mitten unter die anderen Kinder. Und ist es heute bei uns anders? Gott sagt uns, was wir tun sollen. Wir wissen es ganz genau und wir tun manchmal bewusst das Gegenteil. Und nun ist es so schön, dass wir wissen, bei ihm ist Vergebung. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt lustig drauf lossündigen sollen. Der Apostel Paulus sagt, nein, wir wollen nicht sündigen. Luther übersetzt, wir sollen nicht billig sündigen, weil wir Vergebung haben. Ich gehe oder ich liege, so bist du bei mir. Du siehst alle meine Wege. Ja, noch mehr, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht kennst. Manchmal weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wie das ankommt, was ich sage. Die Zunge ist ja überhaupt wahrscheinlich unser problemstes Organ. In der einen Seite loben wir Gott damit und in der anderen Seite sind wir ungezogen, ungerecht zu Menschen, schimpfen. Aber du, Herr, du weißt es. Manchmal frage ich mich, Herr, warum verstehe ich dich nicht? Und dann fällt mir der alte Luther ein, der gesagt hat, ich bin kein Rat, sondern sein geliebtes Kind. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Das ist die Frage unseres Gottesbildes. Was haben wir für eine Beziehung zu Gott? Wer ist für uns der lebendige Gott? Der geliebte himmlische Vater? Oder der Zuchtmeister? Oder der, der uns ständig auf die Finger haut? Es gibt Phasen in unserem Leben, da sagen wir, Herr, das finden wir gar nicht gut. Herr, warum machst du das? Und dann kommen die Gescheitel und sagen, frag nicht warum, sondern wozu. Finde ich auch nicht viel besser. Was soll ich denn machen, wenn ich durch Nöte, durch Nächte hindurchgehe? Wenn meine Partnerin, mein Partner nicht so funktionieren, wie ich es mir gewünscht habe. Wenn meine Kinder nicht so sind, wie ich sein sollte. Und doch genau weiß, ich war da sehr ähnlich in meiner Kinderzeit. Ich hatte letztes Jahr das große Glück, zum 68. Einschultag mit meinen alten Klassenkameraden zusammen zu sein. Von über 60 waren nur noch 30 da. Viele waren schon heimgegangen, andere waren unbekannt verzogen. Und mit diesen 30 hatten wir Erinnerungen ausgeteilt. Und da wurde halt so erzählt, was man auch für dumme Sachen gemacht hat. Und dann habe ich am Sonntag einen überkonfessionellen Gottesdienst in der Gemeinde meines Vaters gehalten, in der eigentlich so mein Glaube gelegt wurde. Und da kam dann eine alte Dame auf mich zu und sagte, Dankmar, ich hätte nie gedacht, dass du mal so gut predigen kannst, denn du hast ja meine Blumenvase zerdeppert, als ich 4 war. Ja, die alten Erinnerungen, was man alles so gemacht hat. Und dann guckte diese Tante Lina mich ganz lieb an und sagte, aber ich habe dir schon lang vergeben. Ist das nicht toll? Jawohl, unsere alten, schlimmen Sachen, die gehen uns nach. Und dann sehen wir, dass wir unser heutiges Predigtthema überschreiben könnten. Gott kennt dich. Oder ich finde noch besser, Gott überholt dich sowieso. Ich habe vor Jahrzehnten diesen Slogan, so wie er da jetzt auch gezeigt wird, als Button bei jemandem gesehen und habe gedacht, das ist die tolle Überschrift. Gott überholt dich sowieso. Er kennt dich und er kann viel mehr, als du ihm zutraust. Er kann auf krummen Linien gerade schreiben. Er kann in deinen Sorgen Wandlung bringen. Er kann dir Mut machen. Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich fliehen? Flöge ich in den Himmel? So bist du da. Wäre ich bei den Toten, so wärst du auch schon da. Und dann kommt dieses wundervolle Wort, das ich mir auch als Überschrift hätte vorstellen können, die Flügel der Morgenröte. Ich habe verzweifelt versucht, das in Hebräisch auszudrücken, weil es zu einem der wundervollen hebräischen legendären Begriffe gehört. Und im Orient haben wir das auch in vielen, vielen arabischen Sprachen, die Flügel der Morgenröte. Und in der Bibel wird öfters einmal gesagt, dass diese Flügel der Morgenröte da sind. Auch im Hohen Lied wird es so schön beschrieben, du bist wie die Flügel der Morgenröte und gemeint ist die schöne Frau. Es ist so großartig, dass Gott uns auch mit menschlichen Begriffen begegnet, dass er uns das zeigt. In einer Jugendübersetzung haben sie geschrieben, und wäre ich beim Saturn, dann wäre die Morgenröte schon da. Es ist großartig, wie hier der Psalmsänger wirklich singt. Interessant ist ja, dass dieser Psalm beginnt, ein Lied Davids, und die Melodie ist auch noch von ihm. Diese Jugendübersetzung sagt, ein Song von David und der Beat ist auch noch von ihm. Ja, manches Mal dürfen wir Gott preisen mit den Liedern. Ich danke euch, liebe Sänger, dass ihr uns so fröhlich eingeführt habt in die beiden Lieder, die für mich relativ neu waren. Du bist Teil dieser Geschichte. Wir merken etwas von Gottes Geschichte. Und hier wird uns ja der Schöpfer in großartiger Weise gezeigt. Mich erschreckt, wenn wir heute in Naturkundemuseen gehen, und ich war mit unseren Enkeln erst neulich in einem, da ist von Gott nicht mehr die Rede. Und da ist nicht mehr nötig. Der Urknall. Ich frage dann immer wieder, wer hat denn da geknallt? Für mich ist Gott der Knaller. Für mich ist Gott dieser Großartige, der dafür sorgt, dass mein Leben fröhlich wird, auch im Leid. Jesus, meine Freude, auch im Leid. Das Leid gehört zu unserem Leben. Das gehört dazu. Und sie ist manches Mal total finster. Die ist manches Mal erschreckend finster. Wenn man nicht mehr kann. Wenn man nicht mehr lesen kann, wenn man gern liest. Wenn man immer stricken kann, wenn man gerne strickt. Wenn uns Dinge weggenommen werden. Und der König Salomo sagt, es hört im Alter auf mit dem Gebiss, die Mühlen mahlen nicht mehr. Und er meint unsere Haggerle. Und die Fenster werden trüb. Und er meint unsere Augen. Und wir merken, wie unser Leben anders wird. Und doch bist du da. Du hast meine Nieren bereitet, heißt es hier im Hebräischen. Und wir könnten übersetzen, du hast mich bereitet. Und dann kommt, du hast mich von Mutterleib an bereitet. Und dann, liebe Mütter, muss ich euch immer wieder danken für das, was ihr für uns Männer und für eure Familien tut. Diese 9 Monate mietfreies Wohnen, das Baby bei der Mama. Was sind das für aufregende Zeiten, auch gelegentlich für Väter. Aber ihr Mamas, ihr habt das Leiden. Und hier heißt es, von da an hast du mich schon bereitet, ehe ich geboren wurde. Du hast schon bei der Schöpfung von mir gewusst, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt, bei der modernen Technik, sagen selbst die Bibelkritiker, naja, mit der modernen Technik ist schon manches möglich, was wir uns nicht vorstellen können. Wunderbar sind deine Werke, das weiß meine Seele wohl. Weiß sie das? Also ehrlich gesagt, weiß sie das nicht immer. Du hast mich wunderbar gemacht. Manchmal denke ich, Herr, du hast mich zu einer Missgeburt gemacht. Meine Schuhgröße 49, mein ständiges Übergewicht, seit ich auf der Welt bin. Ach, lieber Herr, du hättest mir die Gabe des Singens geben können. Und was macht da unser Gott? Er sorgt dafür, dass er eine Frau kriegt, die das kann, und eine Tochter, die es noch besser kann. Es ist aufregend, wie Gott für uns sorgt und wie er für dich und mich sorgt. Und da würde ich jetzt am liebsten mein Mikrofon schnappen und euch interviewen und euch fragen, wo habt ihr das erlebt? Wo hat Gott euch wunderbar gemacht? Und ihr habt es erkannt. Wenn man als Sozialarbeiter mit Menschen arbeitet, die in der Regel auf der Schattenseite des Lebens sind, dann arbeitet man auch mit solchen, die biologisch bis vor kurzem als Missbildungen bezeichnet wurden. Heute heißen sie Personen mit besonderem Zuwendungsbedarf. Ach, und was macht man dann, wenn man eine Mama trösten soll, deren Kind auf die Welt kam und einen offenen Rücken hat? Und da stehst du als Seelsorger und alles, was du bei Professor Tausch und Seiss und bei anderen klugen Leuten gelernt hast, ist weg. WEG. Da kannst du gar nichts anderes mehr machen als Psalm 23. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, bist du bei mir. Und wenn dann so eine Mama nach Jahren sagt, Bruder Fischer, der Besuch am Krankenbett hat mir damals geholfen. Und ich habe das nicht gedacht, weil ich so dumm war. Ich war 22 und ich weiß noch wie heute, wie ich nicht wusste, was man machen soll. Und was sagt unser Herr Jesus? Weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Viel mehr könnte man nicht machen. Er hat dich wunderbar gemacht. Das Erste heute Morgen ist, dass Gott dich kennt. Das Zweite ist, dass er dich liebt. Dass er dich nicht schlecht macht. Du, ich, wir machen uns manchmal schlecht. Und das ist ja auch richtig, nicht? Paulus sagt, an mir ist nichts Gutes. Aber der lebendige Gott ist der Gute in mir. Jawohl, an mir ist nichts Gutes. Aber er hat mich gut gemacht. Er liebt mich. Und im Neuen Testament haben wir in Jesus Christus diese wunderbare Liebe des Vaters. Liebte Gott der Herr uns nicht, hätte er nicht die Welt erschaffen. Deine Augen sehen mich, noch bevor ich war. Alle Tage sind ins Buch des Lebens geschrieben. Oh, ich würde manches Mal gerne Gottes Weg in meinem Dienst ganz oft im Plan begriffen. Dass mein Dienst und dass er irgendwann in einem Heim für Obdachlose geendet hat und eigentlich bis heute nicht endet. Weil das immer noch stimmt, was Mutter Eva von Thiel-Winkler gesagt hat. Und wird der Tag auch kommen, da niemand wirken kann. Mein Herr verlässt mich nicht. Das ist Gottes Aussage. Er liebt dich, weil er dich kennt und trotzdem liebt. Und das Dritte, was wird am Ende noch bleiben? Ach du Herr, kennst meinen Weg. Wer seine Bibel dabei hat, merkt, dass wir einige Verse ausgelassen haben. Das sind die Verse, die so typisch sind fürs Alte Testament. Neben dem großen Gotteslob und der dankbaren Erfahrung für meinen Weg kommen die Drohungen für die Bösen. Die sind im Neuen Testament gelegentlich auch vorhanden. Der Apostel Paulus schreibt, Alexander der Schmied hat uns viel Übles getan. Und er schreibt vor Hymäus, pass auf, geh ihm nicht zu nahe. Die Feinde Gottes sind da. Wir erleben sie heute. Wie zum Beispiel gesagt wird, nee, es gibt nicht zwei Geschlechter. Es gibt keinen Schöpfergott. Es gibt keinen Erlöser. Wenn selbst großartige Dichter uns vormachen wollen, dass es keinen Gott gibt. Da ist es wichtig, dass ich weiß, an wen ich glaube. Dass ich weiß, wer mein Herr ist, der mich überholt, der manches Mal in meine Nacht hineinkommt und sagt, weine nicht, der deine und meine Tränen trocknet, weil er sie kennt. Da die Bibel sagt, er zählt sie, er kennt deine Not, er kennt deine Nöte. Er ist ein wundervoller Gott. Und deshalb das Dritte. Ich weiß, dass dieser Gott mich überholt, weil er für mich sorgt. Und deswegen darf ich die letzten Verse ernst nehmen für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Hier schließt der Psalmist mit dieser lebendigen Bitte. Du Gott, du kennst mich. Du Gott sorgst für mich, weil du mich sowieso überholst. Will ich das? Will ich diesen Gott überhaupt? Ja, es gab auch in meinem Leben Stunden, wo ich nicht mehr glauben konnte. Es gab auch in meinem Leben Stunden, wo ich keine Hoffnung mehr sah. Und dann ist er da und sagt, ich hab dich lieb. Und wenn ich dich überhole, dann überhole ich nicht boshaft, sondern ich überhole dich, weil ich es kann, weil ich es bin, der dich gemacht hat, der dich kennt und trotzdem liebt. Amen. Jetzt weiß ich nicht so genau, was ich mit euch machen soll. Ob ich euch jetzt interviewen soll oder ob ich euch jetzt zu einer Gebetsgemeinschaft einladen kann. Und ich traue mich das noch nicht so ganz. Deswegen würde ich jetzt noch gerne beten. Herr Jesus Christus, du hast diese Gemeinde zusammengerufen. Du wirst dafür sorgen, dass diese Gemeinde hält und dass sie nicht nur heute und gestern existiert hat, sondern dass sie in der Zukunft das tun wird, was du sagst. Erforsche mich, Jesus, mein Licht. Durchleuchte mein innerstes Mir. Mein eigenes Bemühen taugt nicht. Ich nahe mich willig. Ich nahe mich willig. Ich nahe mich dir. Und dafür, lieber Herr, sind wir so dankbar, dass du, großer Gott, bereit bist, für uns kleine Leuchten, für uns armselige Menschen zu sterben, aufzustehen und deine Zukunft bereitest. Danke, lieber Herr, dass du unser dreieiniger Gott bist. Amen.